Wunderschön, wenn man das gemeinsam singen kann, das Lob Gottes. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir wieder auf diese Weise zusammen sein können. Wie gesagt, ich heiße Martin. Ich habe festgestellt, dass in der Bibel auch der Abraham keine Nachnamen hatte und auch der König David keine Nachnamen hatte. Und in Israel, wenn man dort unterwegs ist, dann kennt man sich nur nach dem Vornamen. Bitte, wenn es zu persönlichen Begegnungen kommt, sagt Martin zu mir oder sagt Herr Meier oder Bruder Meier, ich werde entsprechend reagieren. Ich wünsche uns allen einen gesegneten zweiten Advent. Wir sind normalerweise sonntagnachmittags nur zweimal im Monat hier unten im Bibelstundensaal mit einer japanischsprachigen Gemeinde, viele Japaner, nicht nur Japaner, aber es ist die Mehrheit ist japanischsprachig. Und wir selber waren als Missionare etliche Jahre in Japan unterwegs und sind immer noch europaweit. Das klingt jetzt zu großartig, aber es ist hauptsächlich Deutschland und das Elsass und die Schweiz unterwegs, um unter Japanern das Evangelium zu sagen. Aber wir sind gleichzeitig fest eingebunden in das Israelwerk Zedaka. Und ich weiß nicht, wo die größere Arbeitslast oder Arbeitsfreude ist. Wahrscheinlich im Moment viel mehr auf der Seite von unserem Israelwerk. Wir leben in bewegten Zeiten, dazu muss man jetzt nichts ausführen. Das ist uns euch allen bekannt und über Nacht kann etwas ganz anders aussehen. Das ist der Nahe Osten? Nein, das ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk und auch mit uns als Gemeinde. Denn er ist's, der den Kriegen steuert in aller Welt. Dieses biblische, geistliche und ewige, heilige Prinzip, das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren, wenn es um Chaos geht oder um Kriegsgeschehen und Blutvergießen. Und davon hatten wir sehr viel. Unser Israelwerk CDK hat zwei Einrichtungen im Norden von Galiläa, fast schon Sichtweite zur libanesischen Grenze. Unsere Mitarbeiter, in gesunden Zeiten haben wir 60 deutsche Mitarbeiter in Israel. Ich denke, es sind vielleicht ein, zwei Leute auch hier, die schon mit uns unterwegs waren dort. In gesunden Zeiten läuft das, egal wie nahe die Grenze ist, der Dienst an hauptsächlich Holocaust-überlebenden Juden in einem Gästehaus und in einem Pflegeheim. Seit über 420 Tagen, wir zählen die Tage, findet unser Pflegebetrieb im Bunker statt, weil die Nähe zur Grenze zum Libanon zu nah ist. Wenn Alarm ertönt, kann im gleichen Moment der Einschlag erfolgen. Und wir hatten sehr, sehr viele Alarme, sodass man nicht jedes Mal, wenn der Alarm ertönt, erst die ganze Belegschaft in den Bunker schaffen kann. Deshalb ist es auch jetzt noch nach Anordnung der Ministerien aus Sicherheitsgründen immer noch im Bunker alles. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir wieder zurück dürfen. Ich möchte das hier nur in dieser Kürze erwähnt haben und möchte Danke sagen denen, die mitbeten und mit dahinter stehen, hinter unserem kleinen Werk. Was uns mit dem Mitternachtsruf verbindet, und da schlägt wirklich auch ein Stück ehrlich unser Herz mit. Die Liebe zu Israel, ja. Die Liebe zum Wort Gottes, die Liebe zu Jesus. Muss man das extra sagen? Leider muss man das betonen in einer Zeit, in der auch die Schere innerhalb der sogenannten, der sich so nennenden Christenheit mehr und mehr auseinandergeht. Ich freue mich, dass wir heute einen alttestamentlichen Text haben miteinander. Und vielleicht war der eine oder andere von uns schon so wach zum Überlegen, was hat denn dieser Text mit Advent zu tun? Vielleicht hat es der eine oder andere schon rausbekommen. Es gibt kaum einen schöneren adventlichen Text im Zusammenhang im Alten Testament als diesen hier, das ist meine Meinung und Erkenntnis, nachdem ich mich damit befasst habe. Ja, wir kennen die adventlichen Verheißungen von dem, der kommen soll aus den Propheten. Aber wir haben hier auch einen wunderschönen Einblick in das, was geschehen soll. Jetzt muss ich mich vertraut machen mit dieser Technik. Wenn ich hier drücke, geht's weiter. Es passt. Das ist der Text. Wir haben ihn schon gehört. Ich möchte auf die Hauptaussage dieses Textes noch einmal eingehen. Und zwar unten Vers 14. Ich lese noch mal ab Vers 12. Mose nun sagte zum Herrn: Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er, Gott, antwortete: Mein Angesicht wird vorangehen und dich zur Ruhe bringen. Mose sagte zu ihm: Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Mein Angesicht soll vorangehen. Das ist Advent. Aber wie das zusammenhängt, da wollen wir ein Stück um Stück uns nun damit befassen und da hineingehen. Prediger, Verkündiger des Evangeliums haben eine schwache Stelle. Ich ertappe mich manchmal auch dabei. So im Zug der Vorbereitung und nachher beim Vortragen der Predigt oder von dem Vortrag erwischt man sich, vielleicht fällt es Zuhörer noch besser auf, dass man oft einen Superlativ gebraucht. Das ist das Wichtigste, was in der Bibel steht. Das ist das Allerbedeutsamste, das ist das Beste, die Superlative, die man verwendet. Man kann damit ganz schnell eine Begriffsinflation schaffen und bei der nächsten Predigt kommt man wieder zum Wichtigsten, auch wenn man über was anderes redet, was einem wichtig geworden ist. Aber liebe Geschwister, was wir hier haben im Alten Testament, ist tatsächlich einer der wichtigsten Texte im Zusammenhang, der uns einen ganz tiefen Einblick gibt über die Wahrheiten und die Geheimnisse von Erlösung, von Gericht und Gnade, von der Gegenwart Gottes als Herr und Richter und als Erlöser und Beistand und überhaupt von dem Wesen der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Das ist eines der absoluten Highlights im Alten Testament. Ich weiß, es gibt den Verweis auf Jesaja 53, der muss gesagt sein, wo vorhergesagt wird in einer detaillierten Exaktheit, wie der Kreuzestod des Erlösers am Kreuz vonstatten ging. Es gibt die Pinpoint-Prophezeiungen von Micha 5,1. Bethlehem ist es, nicht Jerusalem und nicht sonst wo. Bethlehem, da wird der Messias geboren. Es gibt so viele exakte Höhepunkte im Alten Testament. Und dieser Abschnitt gehört unbedingt dazu. Wer Zeit hat oder sich Zeit nehmen möchte und einmal zusammenhängend die Kapitel 32, 33, 34 in diesem zweiten Buch Mose lesen kann, der staunt über diese Begegnung Gottes mit dem Mensch, der Mose heißt und der auch ein Stück stellvertretend für die Menschheit steht und stand. Kein Mensch wird sehen, erleben können, der mich sieht. Deshalb kannst du mein Angesicht nicht sehen. Und doch möchte ich an dieser Stelle zuallererst auf ein paar interessante Übersetzungsvarianten eingehen. Das klingt jetzt ein bisschen langweilig am Anfang. Wen es nicht interessiert, dem empfehle ich zu schlafen. Aber es ist wichtig aus einem bestimmten Grund. Wir haben einen Text vor uns, der nicht ursprünglich im Deutschen geschrieben war. Ich könnte ihn uns auf Japanisch vorlesen, wir wären an der gleichen Stelle. Wir brauchen ihn in der ursprünglichen Bedeutung. Was haben die Worte im Ursprung für eine Bedeutung? Und da muss man sich ein bisschen mit dem Bibelhebräisch beschäftigen. In Vers 14 und 15, da steht in manchen unserer Übersetzungen, die wir so zur Verfügung haben, statt mein Angesicht wird vorangehen, steht da, ich selbst werde vorangehen. Meine Gegenwart wird vorangehen. Oder eben, wie es die Elberfelder übersetzt, mein Angesicht wird vorangehen. Es ist mir ausgesprochen wichtig, dass wir festhalten am Anfang, hier steht im Hebräischen immer das gleiche Wort, Panai oder Pani, mein Angesicht, als eine Aussprache Gottes. Von daher ist es richtiger. Und wir werden gleich sehen, warum im Lauf dieser Ausführungen hier heute Morgen, warum es so wichtig ist. Es ist richtiger, wenn man übersetzt, mein Angesicht soll mitgehen oder vorangehen. Was hat das Angesicht Gottes für eine Bedeutung? Nicht, dass die anderen Übersetzungen falsch sind. Die haben ihre richtige Kontextbedeutung. Es geht um Gott selbst und um seine Gegenwart, wenn er von seinem Angesicht spricht. Aber wir bleiben bei diesem Wort, mein Angesicht, ganz bewusst stehen, weil es eine tiefe Bedeutung hat, die von hier, von 2. Mose 33, hinüberreicht durch alle Propheten des Alten Bundes hindurch, in die Zeit der Evangelien und in die Zeit des Neuen Testaments und in dein und mein Leben. Liebe Geschwister, über das Wort der Bibel, über den Sinn von Advent und Weihnachten, über unseren christlichen Glauben nachzudenken und darüber Bescheid zu wissen, das ist eines und das ist weit verbreitet. Aber ob wir über dem Wissen in uns selbst eine ganz persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott haben oder nicht, ist eine völlig zweite Geschichte. Und das hat unbedingt mit unserem Leben zu tun und mit unserer Ewigkeit zu tun und das hat ganz direkt mit unserem Text zu tun. Lasst uns einen kleinen Blick hineinwerfen in das Leben des Mose. Seine Bedeutung wird in der Bibel enorm herausgestellt. Im Neuen Testament steht im Johannesevangelium dieser wichtige Satz, das ist ein programmatischer Satz. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Es ist nicht Moses Gesetz, auch wenn es so genannt wird. Es ist Gottes Gesetz. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gegeben? Nein, geworden. Ginomai, ein anderes Wort, was so viel heißt entstehen. Geboren werden, zum Vorschein kommen. Und das zeigt schon den großen Unterschied. Immerhin wird Mose mit Christus verglichen. Das sind die großen Gegenüberstellungen hier, die wir auch in der Bibel immer wieder haben. Mose in seiner irdischen, menschlichen Bedeutung, den dürfen wir nicht kleinreden, an keiner Stelle. Er war der Überbringer des Gesetzes. Gehe heute nach Israel, begegne Menschen, die im frommen Glauben, da gibt es unterschiedliche Graduierungen bis hin zu den Orthodoxen und Ultraorthodoxen, die sich im frommen Glauben mit dem Wort Gottes des Alten Testaments beschäftigen. Für die ist Mose nicht wegzudenken. Das war einer der Großen von ihnen, aber er ist niemals Gott. Er wird nicht angebetet von keinem von ihnen. Er war der Überbringer des Gesetzes. Und dann wird gegenübergestellt Gnade und Wahrheit. Und da brauchen wir Christus. Und wie hängt das Ganze zusammen? Das sind nicht wie zwei sich gegenüberstehende und sich störende, abstoßende oder anziehende Pole. Das ist eine Einheit am Ende. Wie passt das zusammen? Mose in seiner Bedeutung ein wichtiger Mann. Als Jesus mit drei Jüngern auf dem Berg der Verklärung war, da war es Mose, der erschien. Zusammen mit Elia, das waren die wichtigsten Männer, zusammengefasst, des Alten Bundes, Vertreter der Menschheit und der Beziehungswelt zum lebendigen Gott. Und was haben sie miteinander besprochen? Die drei Jünger waren nur Zaungäste. Die durften zuschauen und waren entsetzt, begeistert, konnten es nicht einordnen, wollten am liebsten das Ganze festhalten. Aber das Eigentliche ist zwischen diesen dreien besprochen worden. Und sie redeten miteinander über den Ausgang der Erlösung, den der Gottessohn nehmen sollte. Da war Mose beteiligt, zusammen mit Elia. Wir lernen von ihm, dass er der Mann war, durch den, verzeiht dieses Bild ein, was man in Israel, in Jerusalem vor allem, auch oft angeboten kriegt zum Kauf, ein Mosaik dargestelltes Gemälde von Mose, der am Roten Meer steht, Entschuldigung, und hier den Stab Gottes hochhält, damit das Meer sich teilt. Er war der Vertreter, die Darstellung von Exodus. Und alles, was wir in der Bibel haben von Mose, ab dem zweiten Buch Mose, das Exodus heißt, alles, was wir darin haben, betrifft die Zeit Moses, außer wenigen 2, 3 Kapiteln, die Zeit Moses in einem Menschenalter, wo er zwischen 80 und 120 Jahre alt war. Ich würde jetzt am liebsten fragen, wer ist 80 und älter? Sie brauchen es nicht zeigen. Aber stell dir vor, als einer, ich bin 64, noch weit entfernt davon, aber als einer, der 80 oder älter ist, am brennenden Dornbusch zu stehen und eine Berufung zu bekommen, die das eigentliche Kapitel seines Lebens werden sollte, das war Mose. Und dann sagen manche, naja, damals wurden die Menschen älter. Wir hatten eine Bibelwoche und die Herausforderung für junge Menschen war, wer in der Bibelwoche dabei ist, der darf im Lauf der Woche versuchen, den Psalm 90 auch mal auswendig zu lernen. Und am letzten Tag gab es dann einen Konkurs, dass man zeigen konnte, man kann das oder kann das nicht. Das ist so einfach zu lernen, aber das Wunderschöne am Psalm 90 ist eine Einmaligkeit dieses Psalmes. Es ist der einzige Psalm, der uns von Mose gegeben ist. Das Gebet Moses, des Mannes Gottes. Und darin steht geschrieben, Mose wusste, dass unser Leben währt 70 Jahre. Wenn es hochkommt, 80. Was da köstlich war, ist Mühe und Arbeit. Als Mose dort in der Wüste war, nachdem er 40 Jahre auf der Flucht vor Pharao schon war und Schafe hüten gelernt hat, eine kleine Familie gegründet hat. Was Mose da wusste, ist, eigentlich war's das. Der Rest meines Lebens ist vielleicht Gnade Gottes, aber hier geht es zu Ende. Und da kam seine Berufung. An dieser Stelle, dass er sagt, ich sende dich. Ich sende dich. Und er hatte den Auftrag, bis hin nach Ägypten zurückzugehen, sein Volk, das Volk Gottes herauszuführen, vor Pharao, dem mächtigsten der Welt damals zu stehen und zu sagen, im Auftrag Gottes, lass mein Volk ziehen. Und als Gott den Mose berufen hat, da hat er ihn gefragt, da hat er ihm den Auftrag gegeben und gesagt, geh du. Ich will mit dir sein. Und Mose hat ihn gefragt, ich kann doch das gar nicht. Wer bin denn ich? Und die glauben mir doch gar nicht. Und er hatte seine Ängste und so weiter. Aber Gott hat ihn beauftragt. Und aus dem Ich wurde ein Du, Herr, kannst es. Wir kommen gleich noch etwas näher drauf. Und so führt uns die Geschichte, und damit sind wir am heutigen Text, hin zu diesem Berg Sinai. Als das Volk durch Gottes Gnade dort ankam und Mose auf den Berg Sinai hinaufstieg, und dann heißt es, nun er blieb 40 Tage dort und empfing von Gott die beiden Tafeln des Gesetzes aus Stein, mit dem Finger Gottes geschrieben, steht in Kapitel 31, auf dem das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und bevor Mose dem Volk diese Gebote Gottes brachte, waren sie schon gebrochen. Der heutige Bibeltext steht im Zusammenhang mit dem, was Chagall hier dargestellt hat mit dem goldenen Kalb. Und das Entsetzliche am goldenen Kalb ist, Aaron hat es gebaut, dass Aaron sagt, oder bauen lassen, Aaron sagt, Israel, das sind deine Götter, die dich aus Ägypten geführt haben. Und dann heißt es dort, 2. Mose 32, wir haben es nicht gelesen, morgen ist ein Fest für den Herrn, Yahweh. Und er deutet auf dieses Kalb. Es bekommt sogar den Namen Gottes zugeschrieben. Und damit ist das erste Gesetz mit Macht gebrochen gewesen. Und als Mose dann vor dem Volk erscheint, tut er äußerlich das, was das Volk längst getan hat. Er zertrümmert die ersten Tafeln vor den Augen des Volkes. Und dann beginnt unser Text. Und der erste Teil unseres Textes, ich habe heute Morgen nur zwei Punkte. Der dritte Punkt wird kurz erwähnt, der betrifft uns an dem Moment, wo die Predigt zu Ende ist und wir nach Hause gehen. Aber der erste Punkt ist die Zwiesprache oder der Zwiestreit zwischen Gott und Mose. Oder sollen wir es andersherum sagen? Zwischen Mose und Gott. Wo Mose mit Gott hadert, so scheint es, und kämpfend betet in einer Fürbitte. Und es geht um die Frage, mein oder dein Volk? Manchen mag dieser Aspekt etwas nebensächlich erscheinen in diesem Abschnitt, aber er ist unheimlich wichtig, aus einem gewissen Grund. Mein oder dein Volk? Gott hat zu Mose gesagt, im Lauf dieser zwei Kapitel kann man das mehrfach nachlesen. Wir haben es gerade vorgelesen bekommen. Geh du, Mose, mit deinem Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Ich habe mit euch nichts mehr zu tun. Und an dieser Stelle hakt Mose ein und sagt, nein, nein. Nein, das ist nicht mein Volk, das ist dein Volk, o Herr. Du musst hier etwas tun. Du musst diesem Volk gnädig sein. Es war nicht immer so gewesen im Leben des Mose. Aber Moses Flehen und seine Fürbitte betonen dieses Du, Du, Dein, das er Gott zuspricht. Mit deiner großen Kraft herausgeführt, gedenke an deinen Eid und dein Versprechen. Geh du mit uns. Warum muss man das so betonen im Zusammenhang dieser Geschichte? Mose hatte, wie ich habe vorhin ganz kurz den brennenden Dornbusch erlebt. Dieses Erlebnis der Berufung, er hatte es erlebt persönlich. Und das liegt von diesem Zeitpunkt angesehen nur wenige Monate rückwärts. Und da war Mose vor Gott gestanden, in einer ablehnenden Haltung. Das steht am Anfang vom zweiten Buch Mose, ab Kapitel 3, kann man diese Berufungsgeschichte nachlesen. Wo Gott zu ihm sagt, ich sende dich, ich bin mit dir, du wirst das Volk herausführen. Und dann kann man lesen ab Kapitel 3 bis ins Kapitel 4 hinein, wie Mose tatsächlich 5-mal widerspricht. 5 Einwände dagegen bringt. Wo er sagte, ich, wer bin ich denn? Und überhaupt ich habe Angst vor den Leuten, ich habe keine Autorität und überhaupt ich habe gar keine Gaben, ich kann nicht reden. Und als alles ihm Stück um Stück von Gott aus der Hand genommen wird, da bringt er sein 5. Argument. Lest das mal. Und das 5. Argument ist das schlagkräftigste. Heute als Großvater erlebe ich es bei unseren kleinen Enkeln dann und wann wieder, wenn es darum geht, eine Aufgabe auszuführen und alle Argumente, die dagegen sprechen, aus der Sicht der Enkel sind weggewischt worden. Und dann bleibt nur noch das letzte Argument übrig. Und im Übrigen, sende, wen du willst, ich will nicht. Das war Moses letztes Argument. Als alles andere nicht mehr zählt. Ich will nicht. Und Mose ist ein Mensch wie du und ich. Und da hat Mose am brennenden Dornbusch in diesem Gespräch der Berufung zwischen dem lebendigen Gott und ihm gemerkt, Gott ist nicht dein Partner. Gott ist mein Herr. Gott ist nicht einer, der sich überreden lässt und überzeugen lässt von dem, was mir nicht gefällt oder ich nicht einsehen möchte. Er gibt den Ton an. Und was Mose hier gelernt hat, ist von dem, wenn man dieses Kapitel 3 und 4 liest, dann fällt das direkt auf, von diesem Ich,
Frau Moos, ich kann das nicht. Ich habe keine Gaben. Ich habe Angst. Ich habe keine Autorität. Von diesem Ich weg zu switchen auf das Du. 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 Denn neben diesem Ich des Mose fällt in der Berufungsgeschichte auf, dass Gott so und so oft sagt, Mose, nicht du, sondern ich. Ich, der lebendige Gott. Und das gipfelt in dem Ausspruch. Und übrigens, ich. Ich bin, der ich bin. Das war dort am brennenden Dornbusch. Und da hat Mose ein geistliches Geheimnis gelernt in seinem Leben. Was mir oft, ich möchte ehrlich und offen sprechen, was mir selber oft abgeht und wo ich im Gespräch, manchmal auch in Seelsorge, mit vielen, egal ob jung oder alt, immer wieder feststelle, da hängt bei vielen von uns etwas schief. Zu lernen, dass du Gottes, auf Gott mit du zuzugehen und ihm das du zuzusprechen. Und das Du Gott zu lassen, auf Kosten des eigenen Ichs. Eine liebe Freundin unseres Werks, unserer Familie, hat uns beglückt mit einem wunderschönen Fotokalender. Selber fotografiert, meisterhaft, 12 Fotografien fürs Jahr. Und unten drunter einen passenden kurzen Bibelvers jeweils. 12 Bibelverse. Und wir haben ihn erfreut durchgeblättert, meine Frau und ich. Und nach 3-4 Seiten so vorausschauend ins Jahr hinein, ist uns etwas aufgefallen. Wir haben gesagt, du, ist dir schon aufgefallen? Die Bibelworte, die darunter stehen, das sind alles Du bist-Worte. Aber nicht Du bist-Worte, die dir als Mensch trostreich zugesprochen werden, die gibt es auch. Die sind auch nötig. Die finden wir im Wort Gottes. Aber liebe Geschwister, was ist wichtiger als dass du bist, dass Gott mir, dem Menschen, trostreich, vielleicht mahnend, liebend zuspricht? Wichtiger ist, dass du bist, dass ich als Mensch, als Geschöpf, als Nachfolger Christi ihm zusprechen kann. Wer an der Größe Gottes etwas zweifelt, wegnimmt, nicht bedenkt, der wird mit den Problemen seines Lebens nicht mehr Herr. Und wer immer nur darauf bedacht ist, Gott seine Nöte zu präsentieren und seine Bedürftigkeiten und ich brauche jetzt dies und das und Gott, du weißt es doch, gib mir es doch. Das liegt uns so nahe, so zu beten. Und Mose hat gelernt von diesem, ich brauche, ich bin, wer bin ich eigentlich? Ich brauche noch mehr Kraft von dir, Gott. Hat gelernt, zu diesem Du bist hinüberzukommen. Du Gott, es ist dein Volk, du hast verheißen, hier sind deine Verheißungen. Martin Luther hat das in seiner drastischen Sprache einmal so ausgedrückt, wir dürfen im Gebet Gott seine Verheißungen um die Ohren schlagen. Dass wir Gott sagen, du bist der Herr, es ist doch dein Plan. Das, was du gesagt hast, geht doch in Erfüllung. Dann, Herr, bitte, bitte, lass das Du bist Gottes das letzte Wort sein. Und so war es hier. Deshalb wird Mose uns auch in der Bibel, auch schon im Alten Testament, an einer ganz gezielten Stelle als der Fürbitter dargestellt. Mose war der Mann, der eingetreten ist, weil er das persönlich gelernt hat. Dass die Wirkung Gottes, die größere ist, die Berge versetzen kann. Nicht meine Glaubenskraft. Er ist es. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wir sind schon am zweiten Punkt der Predigt. Mit dem zweiten endet die Predigt, der dauert bloß ein bisschen. Wer ist das, der vorausgeht? Zwei Zusagen hat Gott auf die Fürbitte des Mose ihm gegeben. Er sagte, ich habe deine Stimme gehört. Ich werde das Volk nicht verderben. Erste Zusage. Ich akzeptiere, ich weiß, ich höre es aus deinem Mund. Es ist mein Volk. Zweite Zusage. Ich habe deine Bitte gehört. Wenn du nicht vorausgehst, dann führ uns nicht hinauf. Ich werde euch führen. Und nun müssen wir genau achten auf das, was Gott dem Mose zusagt. Nachdem er gesagt hat, ja, ich habe dich gehört, dann sagt er mit einer unmissverständlichen Klarheit diese Dinge. Ich selbst will nicht mit dir hinaufgehen. Ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Wie soll man das verstehen? Ich gehe nicht, aber ich bringe euch trotzdem ans Ziel. Diese Antwort Gottes enthält auch eine interessante Zusage. Und diese Zusage heißt, siehe, mein Engel, mein Bote, soll vor dir hergehen. Das finden wir schon in Kapitel 32. Das finden wir im Kapitel 33. Ich will vor dir hersenden einen Engel. Und nun ist das für den Mose, für uns auch, wenn wir uns da hineinversetzen, nicht ganz greifbar. Du schickst einen Engel voraus, selber willst du nicht in unserer Mitte sein, du müsstest uns verderben, weil wir ein halsstarriges und ungehorsames Volk sind, aber du wirst uns ans Ziel bringen. Und da ist es umso verständlicher, dass Mose sagt, jetzt will ich wissen, wer ist das? Wen schickst du mit mir? Und da antwortet Gott, siehe, du sprichst, sagt Mose, führe das Volk und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Gottes Antwort, und das ist unser Thema heute Morgen, mein Angesicht soll vorangehen, mitgehen. Und mir ist so wichtig, dass hier das Wort Angesicht steht. Was bedeutet, dass er es selber ist? Aber er sagt, mein Angesicht. Und dann Moses klein gewordene Antwort, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, dann führe uns gar nicht hinauf. Die Frage ist aber nicht beantwortet. Merken wir das? Wer geht mit? Wer ist das? Ich mute uns was zu, und das in der Winterzeit, im Advent, das ist ein Sommerlager. Dieses Bild ist sehr alt, das ist irgendwo zwischen 40 und 50 Jahre alt. Damals war ich noch 40 bis 50 Jahre jünger. Das ist am Tag, bevor die etwa 80 bis 100 Jungscharbuben in unser jährliches Schwarzwald-Zeltlager gekommen sind. Das war ein Leben dort. Das war wunderschön. Mit solchen Jungs zusammen zu sein, kann man sich's vorstellen. Also ich muss jetzt die Vorstellungswelt von euch etwas bemühen. 10 Tage im Zelt, ohne Eltern, ohne Waschmaschine, mit Katzenwäsche am Gebirgsbach, am Bergbach, mit Schnitzen und Lagerfeuer, mit Geländespielen, vor allem natürlich mit den Bibelarbeiten, die den Vormittag ausgefüllt haben, oft noch manches Abendprogramm. Das war ein Leben. Und manchmal gab's, also ich weiß noch, diesen Tag haben wir immer genossen, wir Mitarbeiter, denn Stunden später war hier ein Gewühle und Gewussel und man musste gut schauen, dass man seine Gruppe beisammen hielt und Streit schlichten und verletzte, geschnitzte Finger statt dem Holz verbinden und dergleichen. Und manchmal gab es ein Nachtprogramm. Und eines dieser Nachtprogramme war jedes Jahr einmal eine Nachtwanderung durch den Schwarzwald. Wir haben immer irgendwo unser Lager gehabt, weit weg von größeren Häuseransammlungen, mittendrin im schwarzen Schwarzwald. Und da bei Nacht auf den steilen Hangpfaden und unwegsamen Pfaden zu gehen, das war mit 70, 80 bis 100 Jungs manchmal schon eine Herausforderung. Und interessant war, wenn das angesagt war, das Nachtwanderungsprogramm, ja, da waren die großen Angeber, die den Tag über bei den Jungs natürlich eine große Klappe hatten, aber je mehr die Dämmerung hereinbrach, desto anhänglicher wurden die. Und dann haben sie oft einen großen Stock sich schon gesucht, einen Prügel. Und da kannte die Fantasie dieser Jungs keine Grenzen. Und wenn heute Nacht auf der Nachtwanderung ein Wildschweinangriff ist oder ein Bergräuber, ich habe den Stock schon. Es gab eine Regel. Die war interessant. Eine eiserne Regel. Keiner nimmt eine Lampe, Taschenlampe mit. Nur einer vorne, der Führer. Das hatte den einfachen Vorteil, einen doppelten Vorteil. 80 Taschenlampen, das kann man sich vorstellen. Bei Kindern ist man ständig geblendet und es funkelt und man findet gar keinen Weg. Und das andere, wenn nur eine Lampe da ist, dann bleiben die zusammen. Die Verantwortung von 100 Jungs im finsteren Wald, wo man nicht weit sieht, wäre sonst zu groß. Einer geht voraus, der kennt den Weg, der zeigt den Weg und der hat die Lampe, die nach vorne leuchtet und dem folgen alle. Die blieben eisern zusammen. Aber interessant ist, das wurde mir zu einem interessanten, einem auffälligen Bild, als ich über Mose hier nachdachte. Wen schickst du mit? Mein Angesicht geht voraus. Mein Engel schicke ich voraus. Wer ist das? Mein Angesicht. Wir lernen das aus den Aussagen hier. Das Angesicht des Herrn, das ist der Engel des Herrn, der Führer in der Nachtwanderung, dessen Gesicht konnte nicht gesehen werden. Das schaut nach vorne, dem Licht nach und alle anderen hinterher. Sie sah nur von hinten den Umriss des Nachtwanderungsführers. Und wer ihn überholt hatte, der war in der Gefahr, verloren zu gehen. Und das war die keine Nachtwanderung, aber sehr vergleichbar mit dem, was vor Mose und dem Volk Israel stand. Und Mose lässt nicht locker. Er sagt, ich muss wissen, wer ist das? Nun, wir als Bibelkenner, wir wissen, und die Antwort ist schnell gegeben, ja, das ist Christus in der Gestalt des Alten Testaments, der Engel des Herrn, der vorausgeht. Liebe Geschwister, das stimmt. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir das verstehen und diesen Zusammenhang verstehen. Der, der vorausgeht, wird der Engel des Herrn genannt. Und als Mose nachhakt, wer ist das? Dann heißt es das Angesicht des Herrn. Das heißt, wir haben hier eine biblische Gleichung. Für Mose bleibt es zunächst eine tröstliche Zusage, aber trotzdem ungewiss. Ja, Frage ist immer noch nicht beantwortet. Wer ist es? Für Mose nicht, für das Volk nicht. Darf ich uns bemühen, eine ganz kurze, aber eine notwendige, ein Nebengeleis in der Bibel zu betreten, einen Exkurs zu machen. Die Bibel nennt uns zwei Arten, wie wir Menschen mit dem Angesicht Gottes umgehen. Das betrifft uns heute ganz genauso. Das eine ist, der Mensch flieht vor Gottes Angesicht. Es war gleich im Paradies nach dem Sündenfall, als Eva und Adam gegessen hatten, als sie merkten, wir sind in Sünde gefallen, als sie sich auf einmal voreinander schützen mussten, was vorher nicht der Fall war, als sie die Herrlichkeit Gottes verloren hatten, von dem Paulus im Römer schreibt, wir mangeln des Ruhmes, der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Und dann hören sie Gott, wie er um den Abend kommt und verstecken sich vor Gott. Vor dem Angesicht Gottes fliehen und sich verstecken. Und Jesaja erklärt es als prophetisches Wort. Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Hat das nicht Mose erlebt? Auch wenn er hier stellvertretend für sein Volk Israel spricht. Und es gibt eine zweite Lektion, die uns die Bibel lehrt über das Angesicht Gottes. Die heißt, das Angesicht Gottes suchen. Auch das steckt in unserem menschlichen Herzen drin. David suchte das Angesicht des Herrn und der Herr antwortete. Wer sich die Mühe macht und diesen Text 2. Samuel 21 einmal aufschlägt im Kontext, da war David an einem Tiefpunkt seines Lebens. Da war er in größter Not, sogar in Lebensnot. Als er sagt, als es heißt von ihm, er suchte das Angesicht des Herrn und der Herr antwortete. Und das andere im 1. Chronik zum Beispiel, der Aufruf fragt nach dem Herrn und seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Genau das ist, was Moses Anliegen ist. Seid getrost, wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Aus dem Text heraus noch nicht. Wer ist es, der vorausgeht? Aber wir kommen hier Stück um Stück näher. Das Fliehen vor Gott, was nötig wurde, und das Suchen Gottes. Und Gott sagt zu ihm, in deiner Mitte geht's nicht, ich müsste dich verderben. Aber ich schicke einen voraus, das Angesicht geht voraus. Und dann versteigt sich Mose, und das ist der absolute Höhepunkt in dem, was wir vorgelesen bekommen haben am Anfang von diesem Kapitel 33. Dann versteigt sich Mose zu dieser größten Bitte im Leben des Mose. Ach, wir kennen die Texte und wir lesen da so schnell drüber weg. Diese Brisanz, dieser Höhepunkt, Klimax, der muss uns ganz neu bewusst werden. Das ist die höchste Bitte, die Mose in seinem ganzen Leben je ausgesprochen hat. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Hier, ich will sehen jetzt. Ich war jetzt 40 Tage auf dem Berg da oben. Ich habe mit dir gesprochen, sogar wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das sind die Ausdrücke, die hier gebraucht werden. Von ich zu du, von du zu ich. Und dann kommt Mose und sagt, ich sehe es noch nicht. Jetzt will ich es ganz sehen. Und dann wäre für mich die Frage geklärt, wer geht voraus? Und dann kommt diese große Antwort Gottes, dass er sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wie sollen wir das verstehen? Diese Frage müssen wir biblisch beantworten können. Wir sind gewohnt zu sagen, ja, der vorausging, das ist Christus in der Gestalt des Alten Testamentes. Aber wie passt das zusammen mit dieser Bitte des Mose und dieser Antwort Gottes, die feststeht? Nun, wir machen jetzt zum Schluss einen großen Schritt durch die Propheten, das restliche Alte Testament hindurch und schauen in das Neue Testament hinein. Im Alten Testament gibt es wunderschöne Verheißungen. Zunächst halten wir fest, das Angesicht des Herrn, das ist der Engel des Herrn und hier, das ist die Herrlichkeit Gottes. Warum ist das wichtig, noch festzuhalten, bevor wir in die Prophetenworte hineinschauen? Als Mose gesagt hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen, da hat Gott geantwortet und sagte, nein, das geht nicht. Aber er hat exakt geantwortet, er sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und da wird es kompliziert für uns als Mitdenkende. Mose sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Das führt uns zu dieser Gleichung. Und wir merken, diese drei Elemente sind eine Gleichung, gehören zusammen. Das Angesicht des Herrn, der Engel des Herrn, die Herrlichkeit Gottes. Hier wird für mich die Bibel so spannend. Die biblischen Zusammenhänge, die uns jetzt durch Propheten Worte vorgegeben und durch neutestamentliche Worte aufgelöst sind, die sind so ein großer Schatz der Bibel. Ich möchte uns mitnehmen. Die Antwort Gottes war, das ist ein Gemälde, ob es so war, das weiß man nicht. Dass er sagt, du darfst in den Spalt stehen am Felsen und ich halte meine Hand über dir und dann lasse ich dich meine Herrlichkeit sehen, hören. Ich verspreche uns, das wäre eine ganze Predigt wert, über Sehen und Hören im Wort Gottes nachzudenken. Aber Gott sagt zu ihm, du kannst nicht sehen und mein Angesicht kannst du nicht sehen. Aber dann sagt er zu ihm, ich lasse dich meine Herrlichkeit hören. Und dann spricht er, indem er die Hand über ihm hält, den Namen Gottes aus und die Güte Gottes aus. Gnädig, gnädig, barmherzig und von großer Güte und Langmut. Und als er vorübergegangen ist, geht die Hand weg und Mose darf
hinterher schauen. Wir sind wieder an der gleichen Stelle.
Wer ist das? Wer ist das? Ich will deine Herrlichkeit sehen.
Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Jesaja gab uns ein wunderschönes Wort. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und so weiter, die ebene Bahn, die Täler erhöhen, die Berge erniedrigen. Und dann sagt er, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Das ist eine Ansage. Mose hat es nicht gesehen. Und dann schauen wir hinein an den Anfang des Neuen Testaments. Und da ist es der Jünger Johannes, der Apostel, der sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Was hat denn Johannes gesehen?
Oh, er hat Jesus gesehen in menschlicher Gestalt und in Knechtsgestalt. Jesus konnte frieren. Das steht in den Evangelien. Und es war Winter und es war kalt, heißt es einmal. Und Jesus hatte Hunger. Das steht geschrieben. Und Jesus konnte müde sein. Er konnte schlafen. Und Jesus konnte traurig sein. Er war ein Mensch gleich wie wir.
Und auf der anderen Seite hat dieser gleiche Johannes gesehen, der Messias, der im einen Moment im Sturm geschlafen hat und im nächsten Moment geboten hat, schweig, sei still und zwar ruhig. Der den armen Aussätzigen sah und der ihn gebeten hat, kannst du, willst du, dann kannst du mich heil machen. Und er sagt, ich will's, sei rein und fasst ihn an, rührt ihn an. Die Umstehenden dachten, jetzt hat er den Aussatz bekommen durch die Berührung. Und dabei hatte er seine Heilungskraft ihm übertragen. Und wir haben diese vielen, vielen Beweise seiner Gottheit.
Ehe Abraham war, bin ich der Ewige. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen, der Heilige? Der Allmächtige, der es in vielen Wundern bewiesen hat. Das ist die Herrlichkeitsgestalt Jesu in der Knechtsgestalt. Und deshalb sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Und dann musste ein Paulus kommen, der uns das in seiner pädagogischen und weisen Art in einem seiner Briefe sehr deutlich gemacht hat. Liebe Geschwister, das ist der Höhepunkt. Und das, was jetzt kommt, der Vers aus, der kommt noch nicht. Matthäus 13 kommt zuerst. Was Jesus gesagt hat, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Da spricht Jesus zu den Jüngern auch von Mose. Auch der hat nicht gesehen, was ihr sehen dürft. Und dann kommt der Paulus, jetzt kündige ihn an. Ich komme auf das gleich zurück. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6. Gott, der da sprach, Licht soll aus Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns die Erleuchtung entstünde von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wo ist die Herrlichkeit Gottes? Im Angesicht Jesu. Warum hat dann Mose gesagt bekommen, du kannst mein Angesicht nicht sehen? Weil Jesus noch nicht das Lamm Gottes war, das am Kreuz gestorben ist und ausgerufen hat, Tetelestai, es ist vollbracht. Jetzt ist vollbracht. Ab jetzt kann man das Angesicht Gottes sehen. Ab jetzt ist der Vorhang offen. Ab jetzt fertig. Deshalb hatte Jesus zu den Jüngern gesagt, auch der Mose wollte etwas sehen, was er nicht sehen durfte. Ihr dürft sehen. Die Jünger konnten es noch nicht einordnen und verstanden es erst nach der Kreuzigung.
Eigentlich sind wir an dieser Stelle fertig mit der ganzen Predigt. Wer geht voraus?
Christus in der Gestalt des Alten Testaments von hinten zu sehen, als Erleuchtende, den Wegweisende. Von vorne, das geht erst nach Golgatha.
Und das führt uns zu einer zweifachen Folgerung. Das betrifft jetzt uns und das ist eigentlich der Punkt 3, der mit uns nach Hause geht. Du musst Jesus Christus persönlich kennen. Wer Christus begegnet, lernt die Herrlichkeit Gottes kennen. Es gibt so viel Wissen über Christus und über die Bibel. Gibt es auch Kenntnis und Erkenntnis, wer Christus ist in meinem Leben? Dass er mein Freund und Bruder ist, das betonen viele. Dass er mein Herr ist, das fällt oft unter den Tisch.
Aber wenn ich eine Beziehung zum lebendigen Gott haben will, brauche ich eine Beziehung zu Jesus als dem Christus. Sonst geht das nicht.
Ich schneide hier mit Vorsicht und mit Würde ein sehr heißes Thema an. Wir haben dann und wann die Frage von jungen oder älteren Menschen, was ist die rechte Art zu beten? Und man hört mit im Gebet, im gemeinsamen Gebet. Und wir haben das große Vorrecht, den lebendigen Gott als Vater anreden zu dürfen. Darf ich das mit aller Würde und Vorsicht sagen? Und ich hoffe, dass sich niemand angegriffen fühlt. Ich kenne niemand hier so genau. Es gibt Geschwister, die reden mit dem lebendigen Gott nur mit dem Vaterbegriff. Das ist nicht falsch, aber da fehlt etwas. Und das weckt manchmal den Verdacht, gibt es im Leben dieser Person eine Beziehung zu Jesus?
Ich kann nur zum Vater kommen durch Christus. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich brauche eine Jesus-Christus-Begegnung, wenn ich im Glauben stehen und im Glauben wachsen will und in der Erkenntnis Gottes und des Vaters wachsen will. Und deshalb ist die Betonung der Beziehung zu Jesus als meinem Herrn und Christus so wichtig.
Und das hängt zusammen mit der zweiten Folgerung. Du musst dich mit Gottes Wort mehr beschäftigen. Wir wissen das in der Theorie alle, aber das betrifft jetzt uns ganz persönlich, im persönlichen Glaubensalltag.
Durch das Wort begegne ich Christus. Christus selbst ist das Wort. Liebe Geschwister, was ist das Ziel unseres Glaubens? Da haben wir eine gewisse Ähnlichkeit mit Mose bis heute. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen, sagen wir zu Recht.
Aber die Augen unseres Herzens haben Christus erkannt, wenn sie Christus ins Angesicht schauen dürfen. Und das ist möglich. Und trotzdem haben wir noch ein Ziel vor Augen. Johannes schreibt, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, mit diesen Augen des Auferstehungsleibes. Dürfen wir ihn einmal direkt sehen. Heute sehen wir ihn mit den Augen des Glaubens. Und dazu haben wir das Wort Gottes und die persönliche Begegnung mit ihm. So groß und wunderbar der Mose dargestellt werden muss. Wir haben mehr in Christus, als er in seiner Zeit haben durfte. Sind wir dafür dankbar? Und dann ist der zweite Advent gekommen. Und als erschien die Güte und Freundlichkeit, die Menschenliebe Gottes, da machte er uns selig. Gott kommt uns entgegen in Jesus. Mein Leben für ihn ganz. Und in der Erkenntnis
Erkenntnis der Gnade und in der Erkenntnis Christi wachsen dürfen, führt mich hin zu diesem Ziel, ihn zu sehen, wie er ist. Und wir haben im Alten Testament Christus geoffenbart und wir dürfen es im persönlichen Leben erleben, nacherleben, was das bedeutet. In diesem Sinne wünsche ich uns eine gesegnete Adventszeit. Er kommt, nicht der Rückblick allein, der dankbare Rückblick auf Bethlehem, das ist wichtig zum Danken für meine Erlösung. Aber der hoffnungsvoll dankbare Vorausblick, er kommt, er ist nahe. Das soll uns diese Adventszeit sagen, dass wir ihn einmal sehen dürfen, ihn, den wir schon kennen. Und ich wünsche uns, dass wir uns ihn in diesen Tagen noch tiefer kennenlernen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, dich, das Angesicht Gottes, beten wir an. Und so oft haben wir am Ende unserer Predigten gehört, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Lieber Heiland, jetzt wissen wir, dass du das bist. Und gib uns Gnade, dass unser Leben, unser Glaubensleben, dass es sich in dich hinein verankert, mehr und mehr. Dass wir wachsen in der Liebe zu dir, im Dank zu dir und damit verankert werden in der Ewigkeit und vor dem Vater. Danke, lieber Herr, für deine Güte und Treue, mit der du uns in deinem Wort begegnest. Amen.